ist der 16. März 2022, etwa gegen 10 Uhr am Vormittag in Mariupol, einer Hafenstadt im Südosten der Ukraine. Seit Wochen schon steht die Stadt unter Belagerung durch russische Truppen, weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Die Versorgung mit Wasser, Strom und Lebensmitteln ist größtenteils zusammengebrochen. Seit fast 2 Wochen sammeln sich Menschen, die auf Evakuierung warten, beim Akademischen Theater, einem der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Das Gebäude mit seiner markanten klassizistischen Fassade gilt als eines der prägendsten Symbole von Mariupol. Plötzlich ertönt der Luftalarm. Wenige Augenblicke später schlägt eine lasergelenkte Bombe in das über 200 Jahre alte Theater ein und zerstört das Gebäude fast vollständig. Aber das Theater erfüllt im März 2022 auch noch eine andere Funktion als nur die eines Wahrzeichens. Es ist einer der wenigen größeren Schutzräume für Zivilistinnen und Zivilisten in der umkämpften Stadt. Viele Menschen schlafen dort, kochen gemeinsam und warten auf Evakuierungsmöglichkeiten, unter ihnen auch zahlreiche Kinder. Um die Nutzung als Zufluchtsort sichtbar zu machen, haben Helferinnen und Helfer vor den beiden Haupteingängen auf den Vorplätzen in großen weißen Buchstaben das Wort Kinder auf den Boden gemalt. So groß, dass es selbst aus Satellitenbildern und aus der Luft erkennbar ist. Wie viele Menschen bei dem Bombenangriff sterben, ist nicht zweifelsfrei geklärt. Ukrainische Behörden nennen wenige Tage später eine Zahl von etwa 300 Toten. Eine aufwendige Rekonstruktion der Nachrichtenagentur Associated Press, basierend auf Berichten von Überlebenden und Bauplänen, kommt auf bis zu 600 Todesopfer. Amnesty International bewertet den Angriff als Kriegsverbrechen. Begründet wird dies mit der gezielten Zerstörung eines eindeutig zivil genutzten Gebäudes, das keine erkennbaren militärischen Funktionen hatte. Auch die OSZE teilt diese Einschätzung. Aber neben der humanitären Tragödie hat der Angriff auch eine kulturelle Dimension. Mit der Zerstörung des Theaters wurde nicht nur ein Schutzraum vernichtet, sondern auch ein jahrzehntelang gewachsener kultureller Mittelpunkt der Stadt schwer getroffen. Nach der Eroberung der Stadt wird die ausgebombte Ruine des Theaters im Dezember 2022 schließlich von den russischen Besatzern abgerissen. Auf Facebook schreibt der ukrainische Kulturminister Oleksandr Katschenko, dass das Theater nicht mehr existiere.
Hallo und herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren, dem Podcast des Historischen Seminars an der Universität Mainz. Mein Name ist Andreas Frings und ich bin Studienmanager hier im Historischen Seminar.
Und ich bin Jan Kusper, Professor für osteuropäische Geschichte an der gleichen Universität. Gemeinsam haben wir für Clio auf die Ohren eine 5. Staffel initiiert. Sie trägt den Titel Geschichten Osteuropas postkolonial und transnational.
Damit reagieren wir darauf, dass die osteuropäische Geschichte spätestens seit dem Beginn der russischen Vollinvasion in der Ukraine vor großen Herausforderungen steht.
Wir wollen mit unseren Podcasts herausfinden, in welche Richtung osteuropäische Geschichte und Geschichten entwickelt werden können.
Das tun wir wie immer mit Studierenden.
In gleich 3 Folgen gehen wir der unmittelbaren Bedeutung des russischen Angriffskriegs für Geschichte und Kultur der Ukraine nach. Wir fragen, wie Russland gezielt ukrainische Geschichte und Kultur angreift und bombardiert. Wie Russland versucht, ukrainische Geschichte zu überschreiben und umzudeuten. Und wie Menschen in der Ukraine und außerhalb versuchen, ukrainische Geschichte und Kultur gegen diesen Angriff zu verteidigen und sie zu schützen.
Damit sind wir mitten in sehr aktuellen Gegenwartsfragen. Und das ist nicht unsere Homezone, aber wir halten diesen Beitrag für notwendig.
Unser Dank gilt schon jetzt den engagierten Studierenden, die sich mit viel Engagement in dieses Projekt begeben haben. Und wir freuen uns, dass wir Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, einen substanziellen Beitrag zur historisch informierten Verständigung über unsere gemeinsame Gegenwart vorstellen können.
Angriffe wie dieser können im Rahmen des humanitären Völkerrechts auch als Kulturzerstörung bewertet werden. Insbesondere dann, wenn sie sich gegen Bauwerke richten, die ein bedeutendes kulturelles Erbe darstellen. In der Ukraine ist dieser Aspekt seit 2022 immer wieder relevant, da zahlreiche Museen, Theater, Denkmäler und historische Gebäude seit Beginn der russischen Invasion beschädigt oder zerstört wurden. Für internationale Ermittlungsbehörden wie den Internationalen Strafgerichtshof, sind solche Fälle doppelt bedeutsam. Sie dokumentieren sowohl Angriffe auf die Zivilbevölkerung als auch auf das kulturelle Erbe. Beides sind nach geltendem Völkerrecht untersuchte und verfolgte Straftatbestände. Das Theater von Mariupol steht exemplarisch für hunderte kulturelle Stätten, die seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine zerstört oder beschädigt worden sind. Orte, die Ausdruck einer ukrainischen Identität waren und deren Wert über ihren materiellen und auch nostalgischen Nutzen hinausging. Die Zerstörung dieser Stätten ist nicht nur ein Angriff auf ein Land und auf seine Bevölkerung, sondern auch auf die Identität und das Selbstverständnis einer ganzen Nation und dessen, was sie ausmacht. Doch damit ist der Schaden längst nicht vollständig erfasst. Die Ministerien in Kiew melden Stand Mai 2024, dass insgesamt 1080 Kulturerbestätten beschädigt oder zerstört wurden. Darunter 121 von nationaler Bedeutung und 879 von lokaler Bedeutung, verteilt auf 18 Regionen in der Ukraine. Finanziell ist der Schaden enorm. Erst 2 Jahre nach Beginn des Krieges schätzte die UNESCO das Ausmaß auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Allein im Kulturbereich und bei touristischer Infrastruktur. Hinzu kommen 19,6 Milliarden entgangene Einnahmen der Kreativ- und Tourismussektoren. Um die Schäden zu beheben, sind bis 2033 schätzungsweise rund 9 Milliarden US-Dollar nötig. Der finanzielle Schaden ist aber nur zweitrangig. Der ukrainische Historiker Serhiy Lochy hat es so formuliert: Wer das kulturelle Gedächtnis eines Volkes zerstört, greift dessen Zukunft an. Die Zerstörung von Kulturstätten hat also eine doppelte Wirkung. Einerseits gehen physische Zeugnisse der ukrainischen Geschichte unwiederbringlich verloren. Andererseits werden Menschen symbolisch ihrer Vergangenheit und der physischen Ausdrücke ihrer nationalen Identität beraubt. Für die betroffene Bevölkerung bedeutet das, Orte, an denen Geschichte erzählt und weitergegeben wird, verschwinden. Kulturzerstörung ist also auch ein Angriff auf das Unsichtbare, auf Symbole, auf Erinnerungen, auf die Frage, wer man als Gesellschaft ist.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe »Wenn Kultur brennt, wie Krieggedächtnis zerstört«. Dieser Podcast ist Teil von Clio auf die Ohren, der vom Historischen Seminar der Gutenberg-Universität Mainz produziert wird. Mein Name ist Jonas Arnold.
Und mein Name ist Anton Wettklo. Wir studieren beide Geschichte im Master an der Uni Mainz. Wir sind heute zu zweit, aber hinter dieser Folge steht ein ganzes Team.
Hallo, ich bin Kybra Fakili und studiere Englisch und Geschichte auf Lehramt.
Mein Name ist Nora Bökle und ich studiere Geschichte und Kulturanthropologie im 5. Bachelorsemester.
Ich bin Konstantin Grün, ich studiere Geschichte und evangelische Theologie auf Lehramt.
Dieser Podcast ist im Rahmen des Hauptseminars »Der Angriff auf die ukrainische Kultur, Kulturzerstörung und Kulturraub durch Russland« entstanden und wird sich über 3 Folgen hinweg mit der Zerstörung von Kultur im Ukraine-Krieg beschäftigen.
In dieser ersten Folge befassen wir uns mit der gezielten Zerstörung kultureller Güter in der Ukraine durch die russische Invasion. Dabei werden wir neben einem Überblick über das Ausmaß der Zerstörung auch auf die Frage eingehen, was Kultur eigentlich ist und was sie ausmacht, bevor wir das russische Vorgehen in der Ukraine betrachten und welche Ziele Russland dort verfolgt. Seit Februar 2022 hat die UNESCO über 500 beschädigte oder zerstörte Kulturstätten in der Ukraine dokumentiert, darunter Kirchen, Museen, Theater und Bibliotheken. Hinter diesen Zahlen stehen aber nicht nur materielle Verluste. Was bedeutet das konkret? Welche historischen Hintergründe sind wichtig für ein Gesamtverständnis des Konflikts? Und warum ist die Kulturzerstörung mehr als ein Begleitschaden von Krieg? Darüber möchten wir in dieser Folge sprechen.
Wenn wir jetzt im Folgenden von Kultur sprechen, dann sollten wir erstmal versuchen zu definieren, was Kultur eigentlich ist. Wie würdest du denn Kultur beschreiben oder die Bedeutung von Kultur für eine Nation?
Ich finde es grundsätzlich etwas schwer zu beschreiben. Kultur, vor allem die einer Nation, ist für mich im Endeffekt alles das, was dieser Nation eigen ist und sie prägt, also alles, was identitätsstiftend ist. Werte, Bräuche, Feste, Traditionen, aber auch Symbole, Kunst, Architektur und so weiter. Eben Dinge, bei denen sich eine Mehrheit einig ist, dass sie eine identitätsstiftende Funktion für das Land einnehmen. Kultur ist für mich also ein sehr offener Begriff, worunter wirklich alles Mögliche fallen kann.
Also wir merken, es ist schwer auf den Punkt zu bringen, den Begriff Kultur zu definieren. Wir haben uns mal auf dem Campus der Uni Mainz umgehört und Studierende gefragt, was für sie Kultur und Kulturzerstörung bedeutet.
Kultur kommt über Sprache, über Religion, über Gesellschaft an sich, über Werte und Normen, die vermittelt werden, durch Erziehung. Da gibt es vieles, was da reinspielt, finde ich.
Kultur ist was Menschengemachtes. Das sind, wie schon gesagt, das sind Werte, Normen. Es können physische Dinge sein, es können auch nicht greifbare Dinge sein und dienen dazu, dass man ein Gefühl von Zusammengehörigkeit oder sowas in der Richtung von einer Gruppe erzeugt. Dass man sagen kann, das gehört zu dem, was mich als Teil dieser Gruppe definiert.
Ja, Kultur hat verschiedene Elemente. Da kann man die Sprache, bestimmte Gepflogenheiten, Rituale, die so ein bestimmtes Kollektiv hat. Genau so kann man es definieren. Genau, das ist halt so eine vage Bezeichnung, aber da kann man viele Sachen mit einpacken. Also wenn man die Nachrichten verfolgt, dann sieht man ja auch, dass ganz gezielt Orte angegriffen werden, Denkmäler oder um eben so die Moral der Bevölkerung zu zerstören. Und genau, das macht eben die russische Seite sehr gezielt, um das eigene historische Narrativ aufrechtzuerhalten und die ukrainische Identität Frage zu stellen. Und das ist halt so eine ganz, ganz gezielte Strategie, gehe ich mal davon aus. Ja.
Sowas wie Literatur oder auch Theater, Musik, Feste, Essen.
Ja.
Ich glaube auch, dass Sprache ein bisschen dazugehört. Ja. Und dann doch, würde ich schon sagen, ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn das hier, also bei mir in meiner direkten Umgebung wäre. Ich glaube, das wäre ganz schrecklich.
Ich glaube, da wird auch einfach ein Stück Identität geklaut.
Ja.
Also, Fazit, Kultur ist gar nicht so leicht zu greifen. Die UNESCO hat es mit der folgenden Definition versucht. Zitat, die Kultur kann in ihrem weitesten Sinne als die Gesamtheit der einzigartigen geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Aspekte angesehen werden, die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen. Dies schließt nicht nur Kunst und Literatur ein, sondern auch Lebensformen, die Grundrechte des Menschen, Wertesysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen. Zitat Ende.
Diese Definition klingt ja auch etwas sperrig. Wir haben nun eine Expertin dazu befragt, Frau Dr. Yasina Schäfer. Danke, dass Sie da sind. Möchten Sie sich kurz vorstellen?
Also ich heiße Aline Aschner-Schäfer und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fach Kulturanthropologie und europäische Ethnologie hier in Mainz. Ich würde sagen, sowohl für mich persönlich als auch als Wissenschaftlerin ist Kultur das, was Menschen miteinander teilen, was die aber auch immer mal wieder neu gestalten. Das heißt, es ist nicht nur gewisse Traditionen, gewisse Kunstwerke, Gebäuden, sondern auch unser Alltag, unsere Sprache, unsere auch Konflikte, zwischenmenschliche Konflikte. Das heißt, das ist alles, was unser Leben zusammenhält. Und einige Studierende haben, wie wir das gehört haben, die Richtung auch schon beantwortet. Als Anthropologinnen verstehen wir Kultur nicht als was Starres, sondern als ein dynamisches Geflecht. Wie gesagt, ich würde wahrscheinlich betonen, dass es sich immer im Wandel befindet. Ich hatte ein Seminar in diesem Semester, Einführung in die Migrationsforschung, und da haben wir tatsächlich dieses Thema behandelt. Was ist unsere Identität? Und wie wir gemerkt haben, das unterscheidet sich je nach Klasse, je nach Gender, sexuelle Orientierung. Die Menschen fühlen sich unterschiedlich oder identifizieren sich mit diesen Begrifflichkeiten, großen Parolen sozusagen, ganz unterschiedlich. Und das Ganze quasi zeigt, dass einerseits ein Konflikt stehen kann zueinander, weil Menschen unterschiedliche Erwartungen an einen Staat oder an einen Raum des Lebens haben, aber gleichzeitig auch vielleicht unterschiedliche Erwartungen an sich selbst, die anderen unterschiedlich aufgezogen wurden, und das Ganze im Rahmen von einem Land. Das zeigt, wie konfliktfähig und aber auch wandelbar die Vorstellung von Kultur ist. Gleichzeitig wird es trotzdem versucht zu homogenisieren von PolitikerInnen und in den Debatten um nationale Identität, in Konflikten und nicht zuletzt in den Kriegen, also wie den Krieg, den wir jetzt quasi in dem Fokus von unserem Gespräch haben.
Wie würden Sie denn dort die Kulturzerstörung wissenschaftlich fassen?
oder auch generell den Begriff Kulturzerstörung?
Also wenn man davon ausgeht natürlich, dass Kultur etwas Wandelbares ist, kann man eigentlich die Kultur nicht so richtig zerstören. Also wenn da so viele unterschiedliche Menschen da in diesem Gefüge, also ich würde das eher Kultur als Spannungsgefüge nennen. Und wenn so viele Leute, unterschiedliche Menschen da beteiligt sind, man kann das nicht einfach so zerstören, weil es lebendig ist, es ist dynamisch und es wird dann von Menschen getragen und von deren Beziehungen immer ausverhandelt. Man kann allerdings die Äußerungsformen von Kultur zerstören. Und das sind dann gewisse Orte, gewisse Symbole, ja auch nicht zuletzt Gebäude. Und aus diesem Sinne kann man dann diese Erinnerungen, diese Identitäten destabilisieren. Und interessanterweise würde ich aber sagen, Destabilisation heißt nicht Zerstörung. Das spannenderweise führt ganz oft zu Neudefinierungen, wo die Menschen versuchen, das irgendwie neu auszuverhandeln, sich neue Orte der Erinnerung zu schaffen. Deswegen würde ich sagen, dass die Angriffe auf die Kultur bewirken ganz oft den Gegenteil. Es wird nicht so richtig zerstört, sondern nimmt immer mal wieder neue Formen an. Wobei das trotzdem auch ganz stark oder schnell in die Essentialismen rücken könnte. Also okay, das wurde jetzt zerstört, wir müssen uns stärker zusammenhalten. Und um die Stärke zusammenhalten, was brauchen wir? Wir müssen jetzt klar definieren, was bedeutet es, ukrainisch zu sein, was gehört alles dazu und wer gehört alles nicht dazu. Das heißt, es ist halt auch ganz komplexer Prozess, was da ausgelöst wird.
Warum ist denn Kultur im Krieg so ein strategisches Ziel?
Kultur ist eine Ausdrucksform oder ein Speicher bestimmter Erinnerungen, Emotionen, Zugehörigkeitsgefühlen der Menschen. Und natürlich, wenn man das versucht anzugreifen, ein Ziel ist natürlich auch ein Chaos in das Land zu bringen, alles also zu destabilisieren. Gleichzeitig, ich denke, einige Studierende haben das auch erwähnt, dass es ein Machtinstrument, vor allem für den Angreifer, für Russland und eigene Vorstellungen, was richtige Kultur ist. Also ich sage in Anführungszeichen, richtige Kultur einzusetzen, dann russische Sprache zu bringen, alles zu russifizieren, die Sprache, die Straßen zu umbenennen. Und das sind zahlreiche Prozesse, die jetzt in den besetzten Gebieten ablaufen. Gleichzeitig, also wir gucken ganz oft auf die Ukraine, was dort passiert, aber dieses Machtinstrument wird genauso halt in Russland selbst benutzt, um eigene Leute zu mobilisieren. Also dieser Krieg wird ja ganz oft erklärt, dass wir Menschen dort schützen wollen, deren russische Sprache schützen wollen, also alles auf diese kulturelle Ebene. Oder dass geschichtlich Krim war zum Beispiel immer russisch und solche Parolen, die da verwendet werden. Und das wird ja ganz oft für eigene Bevölkerung auch benutzt, Zugehörigkeitsgefühle zu erzeugen, also dieses nationale Gefühl. Währenddessen es parallel viele Desintegrationen in Russland passieren. Wirtschaft leidet richtig schon seit Jahrzehnten. Leute haben nicht genug, um zu essen und zu überleben. Und das bietet so eine Alternative, wohin sich die Menschen wenden können. Also wir haben nichts zum Essen anzuziehen, aber da keine so richtige Arbeit. Aber zumindest haben wir dieses großes, mächtiges Land. Ja, also man versucht quasi diese Geschichte der Ukraine in Frage zu stellen. Aber ich finde das ganz spannend, weil ich fest davon überzeugt bin, dass man die Identitäten, die ständig ausverhandelt werden, sowieso nicht so richtig zerstören kann, auch wenn die Politik das versuchen mag.
Ja, dieses Spannungsfeld hatten Sie ja auch angesprochen, dass Russland durch seine Angriffe auf dieses imaginierte Wir-Gefühl aber zum Teil das Gegenteil auch bewirkt. Also dass die Ukraine sich dadurch wieder einer eigenen Identität bewusst wird. Das heißt, man könnte auch davon ausgehen, je intensiver Russland jetzt vorgeht gegen die Ukraine, desto eher bewirken sie auch das Gegenteil?
Also es ist eher schwierig, so mit Ja oder Nein zu beantworten. Da sind unterschiedliche Prozesse jetzt unterwegs, dass man beobachtet. Einerseits tatsächlich, was ich beobachte, ist diese Stärkung von Wir-Gefühl, wobei man früher nicht so richtig geachtet hat, welche Sprache man spricht, Ukrainisch, Surzhik, also diese Mischform von den zwei Sprachen. Auch wenn ich mit Menschen spreche, entweder aus der Ukraine oder die noch in der Ukraine sind, die früher Russisch gesprochen haben, haben sie jetzt, sagen wir mal, Facebook-Posts auf Ukrainisch nur. Und das finde ich halt interessant. Also das versucht man halt, sich stärker an das Ukrainische zu halten, sich von dem Russischen zu distanzieren. Wobei das Russische, das alle quasi ziemlich homogenisiert dann als Angreifersprache oder Kolonialistensprache jetzt gesehen wird. Und ja, wie gesagt, da sieht man diese Stärkung, und diese Stärkung findet sich in unterschiedlichen Formen, oder das äußert sich unterschiedlich, nicht nur durch die Sprache. Es gibt ja unterschiedliche neue Kunstwerke, also künstlerisch, literarisch, also in unterschiedlichen Narrativen, was Ukraine, ukrainisch ist, aber auch eigentlich, ich sehe sehr stark in der Mode zum Beispiel, Modeindustrie, Innovation, das boomt jetzt so stark in der Ukraine, wie in keinem anderen Land wahrscheinlich, oder vielleicht in den anderen Gebieten, die im Krieg sind, also wo die Menschen versuchen, diesen Zusammenhalt, diese neuen Begrifflichkeiten, was ist das, ukrainisch zu sein, zu definieren. Aber gleichzeitig, also das ist diese, was Kaltrusa natürlich nicht wollte, was passiert. Die andere Seite der Medaille ist, was ich schon gesagt habe, diese neuen Hierarchien, die dann entstehen. Zum Beispiel, man spricht weniger von vertriebenen Menschen in diesem Zusammenhang. Und vertrieben, also die aus dem Osten nach Westen ausgewandert sind. Und das ist auch nicht alles reibungslos. Man denkt, okay, alle sind Ukrainerinnen, aber nein, da sind halt auch unterschiedliche Prozesse unterwegs, weil geschichtlich oder politisch auch Ukraine sehr geteiltes Land war und bleibt. Und die Leute aus den besetzten Gebieten, die eher Russisch sprechen, kommen in den westlichen Gebieten der Ukraine. Da höre ich auch ganz viele Geschichten, dass sie nicht mit offenen Armen da, sagt man, getroffen werden, sondern ja, da müssen sie wieder sich neu finden und in einem eigenen Land neue eigene Positionierung ausverhandeln. Und dann gibt es über 7 Millionen Menschen, die jetzt nicht mehr in der Ukraine leben. Und da sind deren Identitäten jetzt auch im Fluss. Viele sind in Deutschland gekommen, man sagt wieder, alle sind willkommen, aber man merkt halt auch, dass sie hier mit Ausschlüssen konfrontiert sind und müssen sich auch anpassen. Und dann höre ich auch ganz oft von Menschen, die dann zurückgehen, dass die merken, dass diese Hierarchien sich schon etabliert haben. Es gibt so ein bisschen Ausgrenzungen oder Grenzziehungen zwischen denen, die gegangen sind und geblieben sind. Also, und dann wird es halt auch gesagt, ach, ihr habt ja das Land verlassen. Währenddessen, wir sind hier geblieben, um dann quasi, ich weiß es nicht, unsere Heimat zu schützen oder für die Heimat da zu sein. Also diese Sachen. Dann die Familien werden zerstört, also nicht im wortwörtlichen Sinne, sondern da laufen die Trennungslinien. Die Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen, wie die Ukraine sich in der Zukunft bewegen sollte. Generationelle Konflikte. Also das heißt, es gibt so viel Konfliktpotenzial gleichzeitig, so viel Ausgrenzungspotenzial. Und einerseits große Möglichkeit, sich neu zu definieren, neu zu positionieren. Und das machen die Ukrainerinnen auch. Aber das sind auch gleichzeitig mehrere parallele Prozesse.
Ich glaube, da haben Sie jetzt schon relativ viel zu gesagt. Wie wirkt sich denn Kulturzerstörung letzten Endes auf die kulturelle Identität einer Nation aus?
Ja, da muss man sich natürlich fragen, was bedeutet eine kulturelle Identität oder Identität einer Nation oder nationale Identität? Und wer zählt alles dahin? Also ich würde sagen, aus dem, was ich bereits gesagt habe, wo ich Kultur als dieses Spannungsgefüge eher sehe und das, was von Menschen gelebt wird, ausverhandelt wird. Ja, es ist einerseits, es kann Verzweiflung bringen, dass etwas wird nicht mehr in der Form bleiben, wie es vorher war, wie wir es vorher gekannt haben. Und gleichzeitig, das führt zu einer Umdefinierung, was unsere Identität, nationale Identität eigentlich ist. Wer sind wir als UkrainerInnen? Wer gehört alles dazu? Mit einem großen Potenzial, dass es ausgenutzt wird, wieder für gewisse politische Zwecke in eine oder andere Richtung gezogen wird. Also aber ein Ende dazu, dass wir ein schönes Land mit einem schönen Kulturbegriff oder einem schönen Vorstellung, okay, dass es eine alle einschließende Nation ist. Ich denke nicht, dass es einfach ich sag mal, fast utopisches, eine utopische Gedanke oder Hoffnung. Weil es, wie gesagt, wir sind ja halt so viel unterschiedlich voneinander. Da leben so viele unterschiedliche Minderheiten untereinander mit unterschiedlichen Vorstellungen, dass dieses Wir-Gefühl einfach wird nicht möglich sein zu schaffen, dass alle zufrieden sind.
Okay, das sind ja ein paar sehr wertvolle Einblicke, die Sie uns da jetzt gegeben haben. Dann würden wir uns an der Stelle bei Ihnen bedanken. Für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.
Ja, vielen Dank.
Aus einer wissenschaftlichen Perspektive ist es also gar nicht so leicht, eine Kultur vollständig zu vernichten, solange es Menschen gibt, die sie leben und weitertragen. Das heißt, auch wenn Gebäude, Denkmäler etc. zerstört werden, bleiben ja die Identität und die Erinnerungen, die dahinter stehen, erhalten und verändern sich weiter, beziehungsweise werden auch aktiv weiterentwickelt. Der Krieg wirkt also, wie wir gehört haben, einerseits natürlich zerstörerisch, andererseits aber auch sozusagen als Katalysator für neue Formen von Kultur und Identität. Würdest du das auch so zusammenfassen oder fehlt da noch ein wichtiger Punkt?
Ja, ich denke, das fasst das gut zusammen. Wichtig ist vielleicht noch der Punkt, dass diese Prozesse nicht nur verbindend wirken, sondern auch neue Konflikte innerhalb einer Gesellschaft hervorrufen können. Frau Dr. Yashina Schäfer hat es, glaube ich, so formuliert, dass Kultur im Krieg immer auch Aushandlung bedeutet, also die Frage, wer gehört dazu? Und was bedeutet es jetzt seit 2022 konkret, ukrainisch zu sein? Und an diesem Punkt zeigt sich ja, dass Kultur eben kein starres Konstrukt ist, sondern etwas, das stetig im Wandel ist und durch den Krieg eben zusätzlich beschleunigt und verändert wird.
Das bringt uns ja auch ganz gut zu unserer nächsten Gesprächspartnerin. Wir haben jetzt bisher über Kultur aus einer eher theoretischen und wissenschaftlichen Perspektive gesprochen. Aber wie erlebt jemand Kulturzerstörung in der Ukraine, der oder die selbst von dort stammt?
Genau, unsere nächste Interviewpartnerin ist Daria. Sie kommt aus der Ukraine, lebt seit 6 Jahren hier in Deutschland und wird mit uns darüber sprechen, was ukrainische Kultur für sie bedeutet, wie sie den Krieg und die gezielten Angriffe auf Kulturstätten erlebt und was das auch für ihr eigenes Identitätsgefühl heißt.
Daria, kannst du mir erzählen, wo deine Wurzeln liegen und welche Rolle die ukrainische Kultur in deinem Leben spielt?
Genau, also ich komme aus Lviv, das liegt an der Westukraine und ich habe da mein ganzes Leben gelebt, bis ich 21 geworden bin und dann bin ich nach Deutschland ausgewandert. Also ich wohne in Deutschland schon 6 Jahre tatsächlich. Die Rolle der ukrainischen Kultur spielt eine sehr wichtige Rolle für mich und meine ganze Familie. Und tatsächlich jetzt während der Kriegszeit hat es jetzt noch mehr Bedeutung für mich angenommen. Ja, also unsere kulturelle Tradition kann man echt darüber viel sprechen. Und wir sind richtig stolz darauf. Zum Beispiel unsere Weihnachtsfest oder Ostern oder unsere traditionelle Kleidung, Wyszywanka. Ich kann noch ganz gut sagen, was das ist. Wyszywanka, das ist unsere bestickte Hemd oder Kleider mit regional unterschiedlichen Mustern. Und das sieht richtig schön aus. Und mein Lieblingsfest ist eigentlich Weihnachten. Und wir feiern es sehr ähnlich zu Deutschland, also im Familienkreis. Und unser Heiliger Abend ist ein bisschen anderes. Wir fasten an Weihnachten und wir haben 12 verschiedene Speisen tatsächlich. Und das Wichtige in der Speise ist Tja, das ist Weizenbein mit Mohn, Honig und die Nüsse. Und nach dem Essen singen wir Weihnachtslieder, die bei uns Kulatki heißen. Und genau, das finde ich, das macht am schönsten diese ganze Abend. Danach können auch Kinder mit Freunden so von Haus zu Haus gehen und diese Weihnachtslieder singen.
Wie hast du denn den Beginn des Krieges damals erlebt und was hat sich dadurch für dich persönlich verändert?
Ja, klar, also damals tatsächlich sollte mein Flug von Frankfurt nach Lviv eben genau am 24. Februar 2022 und natürlich mein Flug wurde gecancelt. Ich hatte Angst, weil meine ganze Familie und meine Freunde in der Ukraine leben und die leben immer noch. Niemand konnte das komplett nachvollziehen, dass das Ganze jetzt wirklich passiert. Und ich muss sagen, das hat mich sehr persönlich betroffen, weil das Leben wird nicht so wie früher und so viele Leute sind gestorben und die Häuser sind zerstört und das Russland einfach versucht uns zu vernichten, unsere Nationalität und unsere Menschen.
Was bedeutet es für dich persönlich, wenn Kultur gezielt angegriffen oder zerstört wird?
Wir versuchen, die sagen immer, dass die angreifen auf unsere Militärgebäude, aber dass es gar nicht die Wahrheit ist. Und sie haben auf zum Beispiel Mariupol Theater geschossen und andere Kirche, die schon seit 15. Jahrhundert da stehen kann und jetzt die ist nicht mehr da einfach. Sie machen das aber leider tatsächlich schon nicht nur jetzt, sondern die ganze Zeit, also das dauert schon Jahrhunderte. Die versuchen unsere Sprache zu unterdrücken und sagen, dass ukrainische Sprache, dass das keine richtige Sprache ist und dass es nur russische Sprache gibt, die richtig ist und ja, dass unsere Kultur ähnlich ist und wir haben keine unsere Traditionen, dass keine ukrainische Literatur nicht gibt. Sie haben die ganzen Bücher einfach verbrannt.
Hast du ja auch gerade schon über die Sprache geredet. Wie nimmst du denn wahr generell, wie mit der ukrainischen Kultur und Sprache von russischer Seite umgegangen wird?
Also ich muss sagen, dass die russischen Leute keinen Respekt für unsere Sprache haben und für unsere Kultur. Sie haben echt von unserer Kultur viel nachgemacht. Die wollen zeigen, dass die andere sind, aber und die wollen zeigen, dass die sehr allmächtig sind. Das ist einfach Hass unserer Seite. Obwohl wir unser Land verteidigen und unsere Kultur und unsere Traditionen mal nicht. Wir wollen Russland nicht angreifen, wir wollen russische Territorien nicht haben. Ich meine, da gab es auch diese Budapester Memorandum unterzichtet, ne, im 1994. Sicherheitsgarantie in Verbindung, genau, dass wir dann abgeben unsere Atomwaffen und aber dafür, wir werden nie wieder angegriffen und wir werden akzeptiert und respektiert von russischer Seite auch.
Gibt es etwas, was dir Hoffnung macht, wenn du an die kulturelle Zukunft der Ukraine denkst?
Ja, tatsächlich, das ist unsere Leute, unsere Soldaten, die dann kämpfen für unsere Zukunft, damit wir weiter auf Ukrainisch sprechen können und keine Angst haben, auf diese Sprache zu sprechen und dass wir auch keine Angst haben, unsere Traditionen weiter zu behalten und einfach weitergeben an unsere Kinder und Enkelkinder, weil das einfach ein Teil von unserer Identität ist.
Ja, vielen Dank an Daria, dass sie sich die Zeit genommen hat, um ihre Perspektive hier mit uns zu teilen und dass sie uns da so offen mitgenommen hat.
Absolut. Was ich wirklich eindrücklich fand, war, dass sie Kultur nicht nur auf Dinge wie Kleidung oder Feiertage bezogen hat, sondern sie hat ja gesagt, es ist etwas, das ihr und ihrer Familie im Alltag Halt gibt, egal wo sie lebt. Das zeigt ja, dass Kultur nicht einfach nur ein Zusatz ist, sondern ein zentraler Teil von Identität. Und gleichzeitig haben wir auch gehört, wie verletzlich das Ganze trotzdem oder vielleicht gerade deswegen ist. Daria hat ja ziemlich deutlich beschrieben, dass die Angriffe auf Theater, Kirchen oder auch auf die Sprache eben nicht nur zufällige Kriegsfolgen sind, sondern dass Russland gezielt Symbole treffen will, die für die Ukraine bedeutsam sind.
Und das geht eben weit über das hinaus, was wir sonst im Kriegsgeschehen sehen. In den Nachrichten sieht man ja meist Bilder von zerstörten Häusern, aber was Daria beschreibt, betrifft ja wirklich auch die Wurzeln einer Gesellschaft und das eben nicht zufällig, sondern von Russland kalkuliert. Und diese gezielte Strategie, die Ukraine nicht nur militärisch, sondern auch kulturell zu treffen, hat ja auch historische Hintergründe.
Und um das zum Schluss noch einmal einordnen zu können, wollen wir jetzt einen Schritt zurückgehen und auf die historischen Zusammenhänge schauen. Dafür haben wir mit Professor Jan Kusper gesprochen. Er ist Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Mainz und er erklärt uns, wie dieses Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine historisch gewachsen ist und warum die ukrainische Kultur so im Fokus von Unterdrückung und Abwertung steht und was für Ziele Russland in dieser Hinsicht eigentlich verfolgt.
Russische Vertreter sagen, dass die heutige Ukraine vollständig von Russland geschaffen wurde, genauer gesagt vom bolschewistischen kommunistischen Russland. Das ist ein Zitat. Wie würden Sie die Bedeutung der Ukraine heute für Russland sehen?
Wladimir Putin in seinen zahlreichen Reden zu der Frage, ob Ukrainer und Russen ein Volk seien, bis hin zu seiner programmatischen Schrift vom Juli 2021, hat die Eigenständigkeit der Ukraine, die Eigenständigkeit einer ukrainischen Nation nie anerkannt. Für ihn sind Russen und Ukrainer ein Volk, wie er das selbst formulierte, und es sind eben Russen in seiner Sicht. Das Ukrainische als Sprache ist für ihn ein Dialekt des Russischen. Die Eigenbestrebungen sind eher regionaler Natur und vor diesem Hintergrund ist die Ukraine zurückzuholen in den russischen Staatsverband. Dem dient auch der gegenwärtige Krieg.
Wie ist dann das Verhältnis zwischen Russland und der ukrainischen Kultur historisch gewachsen?
Schon vor 1917 wurde die Eigenständigkeit einer ukrainischen Nation nicht anerkannt. Vor 1917, unter den Bedingungen des Imperiums der Zaren, wurde jegliche nationale Unabhängigkeit von wem auch immer bekämpft. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der russische Nationalismus, ein großrussisches Narrativ, immer stärker. Und in diesem Kontext wurde etwa auch die ukrainische Sprache, die ukrainische Literatur bekämpft. 1863 wurden Publikationen in ukrainischer Sprache verboten. Das wurde 1876 in dem sogenannten Emser Ukas noch einmal wiederholt. Und die Ukrainer und Ukrainerinnen wichten vor diesem Hintergrund aus in das Kronland Galizien und publizierten ihre Texte dort auf Ukrainisch. 1905, in der russischen Revolution von 1905, erkannte die Akademie der Wissenschaften das Ukrainische als eigenständige Sprache an. Also wissenschaftlich bestätigte die russische Akademie der Wissenschaften die Eigenständigkeit. Aber die Zaren verboten das Ukrainische weiterhin und bekämpften den ukrainischen Nationalismus. Erst die russische Revolution von 1917 gab dann die Möglichkeit, sowas zu denken wie einen eigenen ukrainischen Staat. Aber der Bürgerkrieg verlief so, dass die Territorien dessen, was wir heute als Ukraine kennen, in den sowjetischen Staatsverband integriert wurden und dort eine eigene ukrainische Sowjetrepublik geschaffen wurde. Diese ukrainische Sowjetrepublik erlebte in den 20er Jahren im Rahmen der Nationalitätenpolitik Lenins und seiner Nachfolger durchaus so etwas wie eine Ukrainisierung, also eine Blütezeit der ukrainischen Sprache, der ukrainischen Kultur. Aber danach, Ende der 20er Jahre unter Stalin, wendete sich das Blatt und die ukrainische Kultur wurde wiederum sehr stark bekämpft. Diese Zeit der Blüte der ukrainischen Kultur, wenn Sie so wollen, eines Kulturföderalismus in der Sowjetunion, sieht Wladimir Putin heute als zentralen Fehler leninscher Nationalitätenpolitik und als einen zentralen Fehler in den Gründungsjahren der Sowjetunion an.
Vor diesem Hintergrund knüpft man also heutzutage eher an das Zarenreich an.
Man stellt sich in diesem Kontext in die Tradition des Zarenreiches von 1917 und sieht sich als Vollstrecker des Imperiums. Das ist die offizielle russische Geschichtspolitik, so wie Putin sie vermittelt haben will. Die Russinnen und Russen in der Masse der Bevölkerung hängen in Teilen einer gewissen Sowjetnostalgie an. Und vor dem Hintergrund dieser Sowjetnostalgie ist für sie völlig unklar, warum es diese Trennung, diese Westwendung der Ukraine gibt. Sie haben ein Land vor Augen oder ein Territorium vor Augen, wo man zwischen den einzelnen Sowjetrepubliken ungestört hin und her reisen konnte. Es gibt ja viele gemischte russisch-ukrainische Familien, viele Ehen und Verflechtungen, die sich gerade in der Sowjetzeit durch die Binnenmigration in der Sowjetunion ergeben hatten. Und von diesem Hintergrund ist es für Russinnen und Russen nicht ganz einfach zu verstehen, warum dieses starke Eigenbewusstsein der Ukrainer zu diesem Zeitpunkt und warum die Nationsbildung der Ukrainer in den 90ern, 2000ern und 2010ern immer weitergegangen ist.
Entsprechend kann man sagen, dass die Zerstörung ukrainischer Kultur in diesem Krieg auch gezielt stattfindet.
Ziele, die angegriffen werden, werden nicht zufällig ausgewählt, sondern dahinter steckt tatsächlich meiner Auffassung nach ein größerer Kontext, nämlich die ukrainische Kultur in ihrem Kern zu treffen. Das, was als Repräsentation ukrainischer Nationalkultur gilt, seien es Theater, Museen, Archive, seien es bestimmte Kirchen, die sich der ukrainisch-orthodoxen Kirche zuzählen, die werden bewusst angegriffen, um der ukrainischen Kultur einen Schlag zu versetzen.
Gab es in früheren Konflikten ähnlich gezielte Angriffe, vielleicht auch auf andere Kulturen durch Russland?
Das, was wir hier erleben, ist relativ einmalig. Und das hängt sicher damit zusammen, dass das Narrativ über die Nicht-Existenz des Ukrainischen und der ukrainischen Nation so stark gepflegt wird. Im Russisch-Georgischen Krieg 2008 haben wir das in dieser Form nicht erlebt. Allerdings war dieser Krieg auch sehr viel schneller zugunsten Russlands entschieden. Und auch in den Kämpfen in Tschetschenien haben wir sowas in dieser systematischen Form nicht erlebt wie hier in der Ukraine.
Herr Professor Kuspar, vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Also, nach all dem, was wir jetzt gehört haben, wird einem, finde ich, erstmal richtig klar, wie komplex das Thema eigentlich ist und wie perfide Russland dabei vorgeht. Wie geht's dir damit?
Ja, absolut, sehe ich auch so. Man kennt ja vielleicht auch so russische Propagandaclips, wo dieses falsche Geschichtsbild und diese russische Narrative mal erklärt werden. Aber was mich wirklich schockt, ist dieser Umfang. Also, dass diese Mission, ein anderes Land, mit dem man eigentlich jahrzehntelang Beziehungen hatte, so komplett auszulöschen und dass das ein ja, fast gesamtstaatliches Unterfangen geworden ist.
Und was Professor Kusper ergänzt hat, zeigt ja eben auch diese systematische Dimension, also dass man von russischer Seite aus im Endeffekt seit Jahrhunderten versucht, ukrainische Sprache und Literatur zu unterdrücken. Und Putin setzt diese Linie heute fort, indem er die Eigenständigkeit der Ukraine leugnet und Symbole und Erinnerungsorte dieser Eigenständigkeit gezielt angreift.
Ja, es klingt schon sehr düster, wenn man es so zusammenfasst. Aber andererseits finde ich, man merkt auch, wie resilient diese Kultur ist. Daria hat uns ja erzählt, dass die Menschen weiterhin ukrainisch sprechen, ihre Traditionen pflegen und neue Wege finden, sich zu vernetzen und dass man so auch eine Gegenwehr gegen die Zerstörung finden kann.
Und das deckt sich ja auch mit dem, was Frau Jaschina Schäfer beschrieben hat, dass sich Kultur nicht einfach zerstören lässt, solange Menschen sie aktiv leben. Die Angriffe verändern sie vielleicht und destabilisieren Identitäten, aber gleichzeitig entstehen auch neue Formen von Gemeinschaft und Erinnerung.
Ja, das finde ich auch, ist das Spannende daran. Die Bedrohung durch Russland zeigt sowohl die Verletzlichkeit als auch die Widerstandskraft von ukrainischer Kultur.
In der nächsten Folge gehen wir noch einen Schritt tiefer und schauen uns an, wie Russland gezielt Geschichte manipuliert, um Narrative über die Ukraine zu prägen.
Und in Folge 3 schauen wir uns an, welche Strategien die Ukraine entwickelt, um ihre Kultur zu schützen, sie weiterzugeben und lebendig zu halten.
Also, dranbleiben lohnt sich. Wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Einblick in das Thema geben konnten und bedanken uns fürs Zuhören. Dieser Podcast ist, wie bereits erwähnt, die erste Folge eines dreiteiligen Podcasts, der im Rahmen von Clio auf die Ohren produziert wurde.
Clio auf die Ohren findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen, etwa Spotify. Hört gerne mal rein. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zur nächsten Folge.
Tschüss!